Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Banks, mit Micha.
Moin.
Und Matze.
Servus.
Tralitrala, wir sind wieder da.
Ach, das ist schön, wieder da zu sein.
Mann, das hat sich im Kopf vorhin viel besser und lustiger angehört.
Naja. Ach Mensch, der Monat ist ja auch schon wieder um, ne? Wie die Zeit vergeht. Bald ist Weihnachten.
Merkt ihr eigentlich, dass wir das jedes Mal Ende des Monats genau so sagen?
Na, bloß minus den Weihnachten, immer. Oder?
Ja gut, das mit Weihnachten nicht, aber... Ach, naja, ich meine, das Bad Weihnachten ist, das wissen wir seit August, seitdem der ganze Süßkrams in Läden steht.
Ja, wobei ich mal betonen muss, das ist total normal, dass der um dieser Jahreszeit da ist. Der steht nicht jedes Jahr früher da, es ist immer dieselbe Zeit, aber anscheinend können sich Leute das nicht merken.
Aber es ist immer noch zu früh.
Wenn du meinst.
Ja, meine ich. Ja.
Ich meine, sonst wird es den Leuten wohl nicht auffallen, oder? Na, vielleicht bin ich da auch dazu optimistisch. Ne?
Hey, wer jetzt schon Weihnachtskram kauft, der hatte Kontrolle über sein Leben verloren, so.
Oder einfach Hunger auf Süßes.
Ja, oder das. Mein Gott.
Ich bin der Ansicht, Zimtsterne gehen immer.
Stimmt. Übrigens, ich bin dafür, dass wir heute die ganze Zeit so rumlabern. Ich habe nämlich keinen Bock auf Politik und das wird heute böse, weil am Sonntag sind Wahlen. Yay.
Ach Gott. Ich meine, lass uns schnell drüber rennen, über die Politikthemen.
Das ist nicht ganz so einfach, weil ich meine, hey, wir reden von der LDP. Na, was haben wir da jetzt wohl wieder?
Kann ich dir gleich sagen, alles beim
das
Alten.
Das nächste Skandalöschen, würde ich mal behaupten, ne?
Ja, so kann man das auch sagen. Okay, dann, steigen wir mal ein. Also, am Sonntag, respektive, wenn ihr ihn hört, waren Wahlen. Ich hoffe, ihr habt bei Sumikai dann auch am Sonntag artig gelesen, wer gewonnen hat. Wir wissen es noch nicht. Also vermutlich die LDP. Aktuell sieht es aber so aus, als wenn die LDP sehr viele Sitze verlieren wird, die Opposition ordentlich Sitze dazu bekommen wird. Es kann tatsächlich passieren, dass, wenn das Ergebnis ganz, ganz böse für die LDP ausfällt, ja, dass Japan einen neuen Premierminister bekommt, weil dann wird sich Ishiba nämlich nicht halten können. Was so viel bedeutet wie, ich glaube, dann ist er dann eigentlich Japans kürzester Premierminister im Amt?
Oh, da muss ich nachgucken. Da gab es sehr viele sehr kurze.
Wollte ich gerade sagen, gab es da nicht irgendwie einen, der sich irgendwie nur 13 Tage gehalten hat oder so?
Auf jeden Fall, der kommt dann vielleicht in die Top 5 oder so. Ja, mal schauen.
Irgendwie auch lustig, dass es da tatsächlich Leute gibt, die ihn absolut überbieten würden.
Ja, also es ist auf jeden Fall so, die LDP verliert, wie gesagt, auf jeden Fall Sitze. Ein Regierungswechsel ist unwahrscheinlich, muss man sagen. Allerdings muss man auch sagen, dass die LDP, ja, also eigentlich baut die echt Mist am laufenden Band. Also das ist schon so, ich weiß nicht, wie kann man das eigentlich vergleichen? Ja, eigentlich mit der CDU, die baut ja auch Mist am laufenden Band, nur dass die nicht in der Regierung Gott sei Dank gerade drin steckt. Es ist wirklich so. Also, wir haben ja immer noch den Spendengeldskandal, in den die LDP verstrickt ist und der ja auch eine ganz große Rolle bei den Wahlen tatsächlich spielt, weil, naja, Politikverdrossenheit und so weiter und so fort. So, und die LDP will sich ja erneuern, deswegen ist ja Fumio Kishiba abgetreten und hat halt den Platz freigemacht. So, und der neue Premierminister sollte ja die LDP ganz schnell erneuern, weil eben, hey, wir brauchen das Vertrauen der Wähler. Das hat ja schon mal sowas von gar nicht geklappt, denn, die Umfragewerte, wie gesagt, sind nicht so toll. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass die Partei lokale Ortsverbände finanziell unterstützt, deren Mitglieder aufgrund ihrer Verwicklung in dem Spendengeldskandal die offiziell, also bei der Wahl antreten, ohne offizielle Unterstützung. So, das streitet man natürlich jetzt volle Kanone ab, weil nein, das ist nur zum politischen Ausbau und so weiter. Und ich meine, solche Zahlungen sind ja auch üblich, also das ist jetzt nicht verboten oder so. Aber es ist halt so, gerade diese Ortsverbände und vor allen Dingen auch eine Summe, die man eigentlich nur dann auszahlt, also genau auch in der Höhe üblicherweise auszahlt, wenn man einen Kandidaten offiziell unterstützt. Ja, kommt nicht ganz so gut. Und dann kommt natürlich da noch ein Premierminister an, der auf einer Wahlkampfveranstaltung erstmal alle Vorwürfe zurücktüdelt und dann natürlich auch noch sagt, ich bin empört über den Zeitpunkt der Berichterstattung.
Ihr habt mich erwischt, aber hättet ihr das nicht irgendwie so 2 Monate später erzählen können? Auch nicht
ja,
schlecht.
So ungefähr.
Ach nee, also.
Jo.
Aber das ist ja so typisch LDP, ne? Ihr habt mich irgendwie erwischt, aber ich tue mal so, als wenn ich davon nichts wüsste.
Eigentlich ist es ja besser, dass sie korrupt und inkompetent sind, anstelle von wegen korrupt und höchst kompetent dazu drin, es zu verschleiern.
Ja, stimmt schon. Allerdings, ich frage mich halt die ganze Zeit, nehmen wir jetzt mal an, die LDP verliert wirklich extrem viele Sitze und Ishiba muss gehen. Also so böse wäre ich jetzt nicht darüber, weil der hat innerhalb einer kurzen Zeit gezeigt, der sollte lieber kein Premierminister sein. Wer soll denn dann bitte folgen? Die haben nicht mehr wirklich Auswahl.
Na,
also die Leute, die jetzt vor ihm angetreten sind, die sind ja anscheinend nicht sehr beliebt in der Partei, sonst hätte ja einer von denen gewonnen. Was eigentlich auch schlauer gewesen wäre, weil da waren schon Kandidaten darunter, denen hätte man der Erneuerung auch wirklich zugetraut. Aber ja,
ich finde es eigentlich so traurig, dass diese Wahlen unter den Aspekt stattfinden, wer in der Partei beliebt ist und nicht, wer vielleicht in der Bevölkerung beliebt ist, beziehungsweise wer denn eigentlich wirklich einen Unterschied macht oder das anders ist, gesagt, Moment, einen kompetenten Job.
Das ist ja der Witz dran. Ishiba war in Meinungsumfragen in der Bevölkerung extrem beliebt.
Ah,
er hat
okay.
einfach nur, nachdem er gewählt worden ist, alle seine Versprechen über Bord geschmissen. Das kam halt nicht ganz so gut an, was ja verständlich ist, oder?
Also wurde im Prinzip gewählt und das Erste, was er gemacht hat, war, den Leuten einen richtig dicken, fetten Mittelfinger zu zeigen.
Ja, so kann man das ungefähr beschreiben.
Oh,
hinzu
Mann.
Kommt, er hat auch keine starke Machtbasis in der Partei. Das ist ja das nächste Schlimme. Also sprich, die Unterstützung für ihn ist nicht so groß. Er muss seine Macht eigentlich ausbauen. Aber wenn er Sitze verliert im Parlament, ja, da kann er nichts ausbauen, dann ist es weg. Hm. Vor allen Dingen muss die Partei dann auch noch stärker auf die Komaito hören. Und das wäre ganz fatal, denn jetzt aktuell hat sie nicht so viel Einfluss. Aber bekommt sie mehr Einfluss, dann ist so die Sache mit der Verfassungsänderung auch schon wieder fraglich, ne?
Oh, das große Pferd im Rennen, ne? Ah Mann, da haben sich die LDP viel zu lange und viel zu sehr drauf aufgehangen. Wenn sie das nicht durchkriegen, dann sind die ganzen konservativen Flügel und Abschnitte der LDP sind unglücklich. Und ja, im Endeffekt, wer auch immer dann Premier wird, der wird sich eigentlich nur die ganze Zeit mit der Opposition keilen, oder?
Ja, so ungefähr kann man das sagen.
Ah, das ist auch wieder so unnütz, ne?
Es ist von vorne bis hinten einfach nur totaler Kokolores. Das ist ein Politiktheater da aktuell, das ist schon kaum noch zum Aushalten. Und dass der Frust so extrem groß ist, also das ist mittlerweile mehr als verständlich.
Ja, es ist halt wirklich ein Kasperle-Theater, ne?
Ja, total. Fehlt eigentlich nur noch, dass sie auf Trump machen. Ich glaube, dann haben wir das Bullshit-Bingo voll.
Das Traurige ist, dass es eigentlich in Japan auch solche Kandidaten gibt, aber die sind leider so unwichtig beziehungsweise so peinlich, dass keiner drüber redet.
Zum Glück.
Ja, ja.
Sag nicht leider, ich schreibe über Politik. Also ernsthaft, das will ich mir nicht auch noch antun.
Stimmt, ich nehme es wieder zurück.
Es ist schon. Danke. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Also es kann sehr viel am Sonntag passieren. Wahrscheinlich werden wir, klar, im nächsten Podcast drüber sprechen. Schaut auf jeden Fall am Sonntag mal auf unsere Webseite. Da schreiben wir so schnell wie es geht über die Ergebnisse und so weiter. Wahrscheinlich sind wir sogar dieses Mal schneller als die anderen. aber schaut mal rein. Dann erfahrt ihr, wie sich das Ganze da gegeben hat. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ja.
Ja, ich meine, es lohnt sich jetzt wahrscheinlich nicht über irgendwelche Vorhersagen oder Prozentpunkte zu reden, weil so sicher ist das alles nicht. Ne?
Eine Wahl wird nicht an der per Umfrage, sag mal, an der Urne entschieden. Das vergisst man immer ganz schnell. Und deswegen warten wir mal den Sonntag ab. Da werden wir sehen, was kommt. Klar, wir haben natürlich auch über Umfragen geschrieben, aber ganz ehrlich, damit wollen wir euch jetzt nicht auch noch quälen. Wir haben nämlich noch ein paar andere Themen, darunter, dass wir ein neues Wiederaufnahmeverfahren haben. Und zwar geht das um einen Fall einer ermordeten Schülerin im Jahre 1986. Da wurde ein Mann verurteilt, anhand von Zeugenaussagen. Jetzt hat sich allerdings gezeigt, ups, da wurden wohl Aussagen aus Eigeninteresse gemacht und das ist nicht gut. Deswegen hat das Obergericht in Nagoya jetzt auch den Fall einkassiert und gesagt, Leute, das muss nochmal verhandelt werden. Das ist übrigens schon der zweite Anlauf, dass der Verurteilte ein Aufnahmeverfahren anstrebt. Beim ersten Mal hat die Staatsanwaltschaft das Ganze verhindert. Jetzt konnte sie aber nichts dagegen tun, weil eben der Fall, den wir vor ein paar Wochen hatten, wo ja der, wie hieß er?
Iwao Hakamata.
Danke. Freigesprochen worden ist, der ja wirklich größten Teil seines Lebens in einer Todeszelle verbracht hat, da ist es dann doch ein bisschen, also die Gerichte ein bisschen vorsichtiger und deswegen ist es jetzt zugelassen worden. Denn es gibt keine direkten Beweise gegen den Mann, dass er tatsächlich das Schulmädchen umgebracht hat.
Oh, wie war das? Ein Verwandter von ihm hat gesagt, dass er genau. es gestanden hätte ihm, ne? Mhm. Also wäre zu dem Verwandten gegangen und hätte gesagt, er hätte das Mädchen ermordet. Richtig. Und das hat natürlich der Beschuldigte also nicht zugegeben, also das hat er abgestritten. Mhm. Und sonst gab es auch keine wirklichen Beweise, außer halt diese eine Aussage, ne?
Richtig.
Das ist aber das schon Gericht sehr flach, ne? Also wenn man das sich so mit ein bisschen Juristik auskennt, das wäre bei uns in Deutschland, glaube ich, sehr fragwürdig, jemanden danach zu verurteilen.
Ich bin kein Anwalt, aber ich glaube ehrlich gesagt, ja. Und das Gericht stellte halt eben fest, dass der Mann, der die erste belastende Aussage machte, diese halt möglicherweise machte, um sie als Druckmittel zu benutzen. Und das könnte auch andere Zeugen beeinflusst haben. Also das ist ein ganz, ganz wackeliges Urteil, ganz wackeliger Fall. Ja, und das Ganze muss jetzt halt nachverhandelt werden und eigentlich geht jeder davon aus, dass das wieder zum Freispruch führt, weil schon wieder ein Unschuldiger in Haft sitzt.
Ja, ich meine, schon als das Verfahren zum ersten Mal passiert ist, waren sich die Gerichte in Japan nicht hundertprozentig einig, gell?
Richtig.
Das örtliche Gericht hat ihn erstmal freigestellt, wenn das Obergericht ihn dann wieder verurteilt hat, ne?
Ja. Yep. Also das ist ein ganz, ganz großes Hin und Her gewesen. Damals haben auch sehr viele Rechtsexperten gesagt, Leute, das Urteil ist definitiv falsch. Die Verurteilung hätte hier nicht erfolgen dürfen. Aber es war eine andere Zeit. Da ist es natürlich dann so, da war es halt noch schlimmer als heute. Mhm. Also wieder so ein typischer Fall von in den Mühlen der Justiz.
Aber das wäre jetzt natürlich super, wenn jetzt eine ganze Welle von solchen Wiederaufnahmeverfahren passieren würde, weil halt einfach einmal der Damm gebrochen ist. Ne?
Mhm. Das wäre gut. Ich glaube, da werden dann noch einige Verfahren kommen. So, ebenfalls ein Urteil gab es gegen einen Australier, der wurde, man könnte fast sagen, wegen Sprachproblemen zu 2 Jahren Haft in Japan verurteilt. Und der Fall ist wirklich kurios. Also der Gute ist im Juni 2023 in ein Haus eingebrochen und hat dabei einen älteren Mann verletzt. Und der Angeklagte behauptete halt, er habe den Anwohner vor einer Gefahr warnen wollen, da er Benzingeruch wahrgenommen hat. Und die zentrale Frage vor Gericht war, ob er auf Englisch go to a door, also gehe zu einer Tür, oder auf Japanisch gotada oder irgendwie so.
Gotada. Ja,
ich weiß. Also dies ist ein Raubrief. Das Gericht war der Meinung, nee, also er wollte den Mann definitiv ausrauben und deswegen halt auch die Verurteilung. Bisschen doof gelaufen.
Es ist schon ein sehr kurioser Fall, weil zum Beispiel wurde halt betont, der Mann hat einen anständigen Job und so und eigentlich gar keinen Grund, irgendjemanden zu überfallen. Aber andererseits ist es ein bisschen weird, dass er gesagt hat, er war trinken und ist auf dem Nachhauseweg dann über die Dächer geklettert, weil er irgendwie gerne Parkour macht. Und dann hat er irgendwie Benzin gerochen und ist auf dem Balkon geklettert. Also es ist etwas merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das in Australien so normal ist, aber...
Ja, es gibt aber noch einen Punkt.
Ja.
Und zwar laut der Verteidigung gibt es Aufzeichnungen, in denen Polizisten auch wirklich einen Benzingeruch wahrgenommen haben. Hm. Aber diese Aufzeichnung hat das Gericht nicht zugelassen. Deswegen ist das Ganze wieder so ein, also es hinterlässt einen bleibenden Nachgeschmack.
Ja, wirklich. Also es ist eindeutig klar, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Sowohl vom Gericht als auch bei dieser Schilderung des Angeklagten. Ich meine, wenn du jemanden dazu überzeugen möchtest, die Wohnung zu räumen, musst du nicht gleich bei ihm einbrechen und ihn körperlich angehen und versuchen, ihn rauszuziehen wie so ein Wahnsinniger. Wenn es was brennt, okay, ist es vielleicht was anderes. Aber nur weil du Benzin gerochen hast, ja, also der ist nicht unbedingt im Recht, der Mann, aber das, gerecht ist es vielleicht auch nicht.
Also ja, wie gesagt, eingebrochen ist er definitiv und er hat den Mann halt auch rangegangen. Das lässt sich halt auch nicht abstreiten. Aber ob 2 Jahre halt gerechtfertigt sind, wenn eigentlich nichts Größeres passiert ist,
man muss aber auch sagen, dass der Mann eigentlich noch Glück im Unglück hatte, denn die Staatsanwaltschaft forderte 6 Jahre Haft und meinte halt, es ist definitiv ein Raubüberfall und das Gericht hat ihn halt nur wegen Einbruch und Körperverletzung verurteilt.
Ach so, es ist schon das niedrigere Urteil.
Das ist das niedrige Urteil.
Okay, gut.
Also da ist der Angeklagte auch ziemlich froh drüber gewesen. Aber es ist halt eben so eine Sache, sind da schon wieder Beweise nicht zugelassen worden, um eben eine Verurteilung zu erzwingen? Oder Also das ist halt so eine Sache, wo, ja, dann ist halt wieder Nachgeschmack.
Es ist aber auch in dem Fall wirklich sehr merkwürdig. Also die, weder die Geschichte von dem angeblichen Täter macht viel Sinn, aber auch das Urteil selbst ist irgendwie ein bisschen, ich verstehe, dass das wirklich schwierig ist, weil, ich meine, er konnte auch Japanisch, weil er wohl halt wohl schon länger in Japan arbeitet. Das ist halt natürlich die Frage, warum hat er es auf Englisch gesagt und nicht auf Japanisch, ne?
Mhm.
Also es ist ein bisschen merkwürdig schon, da stimme ich schon zu.
Ja, es ist alles ganz, ganz kurios. Es ist halt auch so ein Ding, wo ich halt schon wissen möchte, was geben diese Beweise wirklich her? Aber gut, man erfährt darüber ja leider nichts. Schade eigentlich.
Aber andererseits, wenn er natürlich tatsächlich einen Raubüberfall durch und durch geplant hat und auch durchgeführt hat, ist das eine unglaublich clevere Verteidigung, muss man mal sagen, zu sagen, ja er hat go to a door gesagt.
Also wir lachen jetzt drüber, aber jetzt mal ganz ernsthaft, ja, ist tatsächlich, also ganz ehrlich, manche Verfahren in Japan sind wirklich absolut kurios.
Meine Güte.
Das ist schon wirklich ehrlich. So, dritter Fall, der jetzt vor Gericht landen wird, ist nämlich, dass Umweltaktivisten in Japan Energieversorger verklagt haben. Und zwar zum allerersten Mal tatsächlich im Teenageralter. Und sie betonen oder begründen diese Klage damit, dass eben diese Unternehmen Kraftwerke betreiben, die fossile Brennstoffe nutzen und ihre Emissionen damit eben gegen die Klimaverpflichtung des Landes verstoßen. Und die Klage zielt halt eben darauf ab, junge Menschen vor den gefährlichen Auswirkungen des Klimawandels zu schützen, der ihre Menschenrechte und Recht auf zukünftige und die Rechte der zukünftigen Generationen verletzt.
Ja, immer wenn ich sowas höre, stürzt sich bei mir sofort der Zynismus einstellen, zum Sinne von wegen, ach, was bringt denn das, wenn ein paar Jugendliche daherkommen, als ob die ernst genommen würden. Aber nein, ne, da lege ich wohl falsch, weil andere Klagen dieser Art sind auf dem Rest der Welt, haben funktioniert, sind erfolgreich gewesen. Ne?
Ja, man muss auch mal ehrlich sein, Japan macht sich das zu einfach. Auf der einen Seite will man ja bis 2050 klimaneutral sein und sagt halt, ja, wir wollen halt unsere Emissionen senken und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, na, ganz ernsthaft, wirklich viel tut man dafür aber jetzt auch nicht, ne?
Nein.
Also Japan hält zum Beispiel an der Kohle fest. Mhm, super.
Das ist ein Wahnsinn. Das ist bei uns auch ein Wahnsinn. Ne? Darf ich mal kurz erwähnen? Ne?
Wobei wir sind mittlerweile auf einem sehr guten Weg. Das muss man auch ehrlich sagen.
Ja, der Ausbau von erneuerbaren Energien schreitet bei uns gut voran. Das ist
wenigstens was. Ja, wir hatten keinen Blackout, erstaunlicherweise. Obwohl das eigentlich jeder, der sehr gerne an Atomkraftwerken rumnuckelt, hat ja gesagt, Blackout. Ich hatte keinen. Ich hatte letztes Mal kurz einen Stromausfall, aber da war ein Bagger dran schuld.
Ach, ja. Die gute alte Panikmache, ne?
Ja, es ist sowieso, Energie so teuer und so weiter. Nee, sorry. Also davon merke ich nichts. Wir benutzen bei Sumikai, also im Hauptbüro, haben wir einen Ökostromanbieter. Mann, ich habe noch nie so günstigen Strom bezahlt. Es wird immer günstiger, das ist der Witz an der ganzen Geschichte. Nein, aber im Prinzip haben die jungen Leute ja recht. Das Problem ist halt eben, die Auswirkungen wird man erst in der Zukunft spüren. Und wenn man bedenkt, dass dieses Jahr so viel CO2 ausgestoßen wurde wie noch nie, dann sind wir auf einem sehr guten Weg, uns den Planeten wirklich komplett kaputt zu machen.
Wobei man ja mal dazu sagen muss, dass dieser unglaubliche Anstieg an CO2 tatsächlich auf etwas Wunderbares zurückzuführen ist, was sich KI nennt.
Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ach, das ist ein Blödsinn, ey. Aber gut, es ist ja der heiße Technik-Scheiß, ne? Cool. Google macht jetzt schon unseren Planeten kaputt. Auch nicht schlecht. Nee, aber es ist halt tatsächlich gefährlich und die Auswirkungen kriegen wir ja alle mit. Ich meine, jeder, der nicht ungefähr so zwischen ich liebe Donald Trump und Himmel Putin an agiert, merkt ja, dass irgendwas nicht stimmt. Weil definitiv Unwetter haben zugenommen. Auch in Japan werden sie halt immer schlimmer. Und es wird immer heißer, also sprich der Sommer, der wird langsam extrem unangenehm und ich meine, der war schon vorher unangenehm und das kriegen natürlich auch die Bauern mit, darüber sprechen wir nämlich gleich noch.
Mhm.
Also Auswirkungen sind definitiv da, plus, dass der Fischfang ein bisschen schwieriger wird, weil es sind ja gar keine Fische mehr da in den warmen Gewässern, verdammt, und also solche Sachen und auf den Mensch hat das halt Auswirkungen, zum Beispiel die Zahl der Hitzschlag- Fälle in Japan nimmt ja deutlich zu. Auch immer mehr ältere Menschen sterben leider an den Folgen der erhöhten Temperaturen, weil das einfach nicht mehr auszuhalten ist.
Ja, du brauchst schon dicke Scheuklappen, um dich dem Wandel zu verschließen.
Richtig.
Naja, aber es ist am Ende immer noch einfacher, sich mit den tatsächlichen Problemen auseinanderzusetzen. Ne? Auch wenn das jetzt sehr zynisch klingt, aber ne?
Ja, klar, never change a running system, so nach dem Motto, weil damit kann man halt Geld scheffeln anscheinend. Es funktioniert halt nur einfach nicht. Das ist eben das Schlimme. Das ist ungefähr so wie die japanischen Autohersteller, gleichzusetzen übrigens mit VW und Co. Oh mein Gott, Elektroautos, tja, da boomt der Markt und so weiter und so fort. Aber ach, naja, wir brauchen doch nicht umstellen. Oh mein Gott, wir können doch so weitermachen wie bisher.
Ja, da herrscht unglaubliche Angst. Ne? Die Leute, die ihre Geld und Macht gemacht haben mit irgendwas Bestimmtem, ne? Also fossile Brennstoffe oder altmodische Technologie sind es hier in dem Fall, ne? Die sehen halt den Umstieg in ein neues Geschäftsmodell als ein großes Risiko und Gefahr an. Und so machen sie es nicht, auch wenn das halt zum Schaden von allen anderen sind.
Es ist fürchterlich. Aber ich meine, man selber macht ja auch sein Geschäft kaputt. Ich meine, wenn du überlegst, dass der Vorstandsvorsitzende von Toyota 2023 noch sagte, Elektroautos werden sich nicht durchsetzen. Jetzt gucken wir mal nach China. Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher, aber ich glaube, da haben sie sich zum Beispiel durchgesetzt. Und übrigens, China ist der größte Automarkt.
Ja. Es gibt Druck auf alle, wenn China was passiert. Ja.
Und dann hast du natürlich noch die Technologieoffenen, aka Japan und FDP und so, die ja dann sagen, wir brauchen unbedingt Wasserstoff und so ein Krams, also sprich so ganz, ganz teuer, was ohne Subvention überhaupt nicht funktionieren würde. Ach, es macht keinen Spaß. Nee, macht einfach keinen Spaß mehr. Also sagen wir mal ehrlich, der Klimawandel wird noch lustiger für uns werden. Das auf jeden Fall. Wir können froh sein, dass wir schon ein bisschen älter sind.
Ja, es wird auf jeden Fall. Es wird noch mal schlimmer werden, bis es dann irgendwie durch Druck sich abdämpft. Man wird den Druck sehen. Ich meine, allein wenn wir schon bei den Elektroautos sind, ne, gucken wir mal. 2023, 2022, da lag der Anteil in Japan noch gering, irgendwie bei 2% herum. Ne? Dieses Jahr ist es schon bei 13%.
Ja, sie haben ja zum Beispiel keine Ladeinfrastruktur.
Ja, klar, die haben keine. Die haben keine. Aber jetzt bald müssen sie. Weil, hast du gesehen, wie das angestiegen ist, ne? Der Anteil der Elektrofahrzeuge ist nicht normal.
Ja, aber rein theoretisch müsste es schneller gehen. Und gerade weil Toyota, ich weiß nicht, sind sie noch der größte Autobauer der Welt? Ich bin mir da mittlerweile auch nicht mehr so sicher. Aber eigentlich gerade von so einem Unternehmen müsste man noch denken, dass sie ein bisschen innovativer unterwegs sind.
Wenn sie nicht die Spitze hier verlassen wollen, also wenn sie nicht ihre Vormachtstellung verlieren wollen, dann ja, aber
eben.
Ja, manchmal scheint es mir schon, dass es denen relativ egal ist. Hauptsache, sie haben ihres. Ne? Hauptsache, die Leute kriegen ihre schöne Pension und ihre Abfindung. Und was machen hier passiert? Wen juckt's?
Das kommt mir bei VW und Co. übrigens auch vor. Und die fahren ja gerade durch die Bank weg, nur mit negativen Schlagzeilen durch die Gegend. Ich meine, VW hat jetzt gesagt, okay, dann versuchen wir halt den Absatzmarkt in den USA. Ja, das lief wohl auch nicht so gut, ne? Happy Birthday. Und auf Trump kann man da auch nicht setzen, weil ganz ehrlich, was Stella labert, ist auch totaler Kokolores. Ja, da bleibt auch nicht mehr viel übrig. Also, wenn da nicht bald ein Umdenken in dem einsetzt, dann wird es, glaube ich, noch sehr lustig mit der Industrie, sowohl in Japan wie auch in Deutschland. So, und um zu den Folgen des Klimawandels zu kommen, der Klimawandel bedroht nämlich Japans Trauben- und Birnproduzenten. Mal abgesehen davon, dass die Reisproduktion schon Schwierigkeiten hat und alles andere eigentlich auch. Aber diese Woche haben vor allen Dingen Trauben- und Birnenbauern in Japan geklagt, denn die Ernte wird immer schlechter. Das führt auch dazu, dass mittlerweile viele Bauern sagen, naja, bestimmte Sorten bauen wir halt jetzt nicht mehr an. Zum Beispiel die Königin der Birnen, der König der Birnen, Entschuldigung, sind eigentlich super beliebt in Japan, sind groß, sind süß, werden halt im September, Oktober geerntet. Problem ist bloß, sie haben so ein leichtes Problem mit der Hitze. Also gewaltiges Problem, weil erstens die Erntemenge wird halt immer weniger und die Schalen verfärben sich und dadurch sind sie unverkäuflich. Tadabum, wer hätte das gedacht?
Meine Güte, ja, ich ist natürlich nicht vergleichbar, aber unser armer Garten bei mir, der hat es dieses Jahr auch nur aufs Maul bekommen, ja. Es wegen den schnell wechselnden Temperaturen und den jahreszeitunüblichen Hitze oder Kälte hat so gut wie alles zerstört.
Ja, das ging auch, übrigens also. Tatsächlich auch den Apfelbauern in Deutschland. Denen geht's auch ganz schlecht, ne?
Mhm.
Also das sind halt direkte Auswirkungen eben. Und bei den Trauben in Japan sieht's auch nicht besser aus. Denn auch die verfärben sich. Und ja, blöd.
Ach Mensch, ja. Ist es schon traurig, was alles kaputt geht, ne?
Jetzt kommt das Obst dazu zum Reis, weil dem geht's ja auch nicht gut, ne?
Nee, dem Reis geht's auch tatsächlich nicht gut. Vor allen Dingen der beliebte Premium-Reis hat ein ganz gewaltiges Problem und wird auch tatsächlich verschwinden, weil immer mehr Bauern auf hitzeresistente Sorten umsteigen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Reis. Eigentlich schade, weil es gibt halt Sorten, ja, die werden verschwinden, obwohl die eigentlich wahnsinnig lecker sind. Ach, Menno.
Der einzige Ort, wo du sie noch herkriegst, ist dann Italien, weil da werden japanische Reissorten auch angebaut. Mal sehen, wie lange noch.
Ja. Also wenn das so läuft wie in einigen Ecken von Italien, das gerade absäuft, ich weiß ja nicht.
Ja.
Es ist halt egal, wo du gerade hinguckst. So toll ist das nicht.
Nee.
Dann gibt es aber noch ein Problem in Japan. Na ja, gut, wäre ja auch komisch, wenn wir mal nicht über Probleme sprechen würden. Denn der Ramen ist in Gefahr.
Oh, die Nudelsuppe ist in Gefahr. Das ist im Endeffekt dasselbe wie unsere Dönerkrise, ne?
Ja, das ist genau das Gleiche. Denn die Ramen-Restaurants in Japan haben nämlich mit extrem steigenden Kosten zu kämpfen. Dadurch werden die Suppen immer teurer. Was gar nicht so toll ist, denn eigentlich ist das eine sehr günstige und dadurch natürlich auch sehr beliebte Mahlzeit. Das Problem ist aber, also man hat halt hohe Energiekosten und hohe Importkosten. Weil zum Beispiel Mehl muss man mittlerweile auch sehr häufig importieren. Und das wird durch einen schwachen Yen halt immer teurer. Und dadurch steigen halt die Preise. Das kommt bei der Bevölkerung natürlich nicht ganz so gut an. Und damit sind wir wieder bei den Wahlen. Das könnte übrigens tatsächlich auch die Wahl entscheiden. Das ist übrigens kein Scherz. Es ist tatsächlich so, dass gerade Ramen-Restaurantbetreiber jetzt erwarten, dass es bald Subventionen gibt. Und Ishiba, der übrigens ein bekennender Ramen-Liebhaber ist, hat auch schon Maßnahmen versprochen, um eben die steigenden Kosten abzufedern. Was bei Ökonomen wohlgemerkt nicht so gut ankommt, weil die halt sagen, ja toll, dann haben wir ja noch mehr Zombie-Firmen in Japan. Aber gut, irgendwas muss halt passieren, weil das ist wirklich heftig. Hinzu kommt, immer mehr Restaurants müssen schließen. Und das ist jetzt in diesem Jahr schon deutlich mehr als im letzten Jahr.
Oh Mann, es ist so weit, dass wir fast bei den Zahlen sind wie am Anfang der Pandemie, wo halt alle Restaurants nur geächtzt haben, weil halt gar kein Geschäft möglich war, ne?
Richtig. Also, man muss mal ganz ehrlich sein, bestimmte Branchen, die haben wirklich die A-Karte gezogen, weil erst Pandemie, jetzt das. Und das trotz Tourismusboom in Japan, das kommt ja noch erschwerend hinzu. Mhm. Aber die profitieren davon halt eben einfach nicht.
Ja, meine Frage ist nur, Subventionen sind ja schön und gut, aber das löst ja auf Langzeit nicht das Problem.
Nö, gar nicht.
Wie lange will man das denn machen?
Na, die Hoffnung ist halt natürlich, ja, die Wirtschaft wird sich erholen. Wir glauben an die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist der König, der Gott. Ne? Die wird uns retten. Wir müssen einfach nur ein Jahr oder zwei durchhalten, dann passt das schon.
Wieder dieser doch sehr ungesunde Optimismus der japanischen Regierung.
Also nur mal so nebenbei. Heute hat die Regierung Zahlen rausgegeben. Der Preis von Reis ist über 64% teurer geworden in Japan.
Nee.
Und das ist wirklich viel. Das muss man, also ich meine, ne, 64% ist wirklich eine Marke. Und auch so die anderen Lebenshaltungskosten steigen halt weiter. Zwar ist die Inflation jetzt um 2% zurückgegangen, das lag aber nur an der Strom- und Gaspreisbremse, die sie jetzt wieder eingeführt haben, die aber auch nächsten Monat wieder ausläuft. Also insgesamt nicht gut. Und im Oktober haben sehr, sehr viele Läden ihre Hersteller ihre Preise erhöht, weil ja, wird ja immer teurer alles. Und Dienstleistungen werden teurer und so weiter. Das Leben in Japan allgemein ist halt schweineteuer und es hört nicht auf. Jeder Analyst, jeder Experte, selbst in der Regierung mittlerweile, Leute, da muss was passieren. Es wird hier wirklich viel zu teuer.
Ja, ich bin auch nicht derjenige, der sagen würde, Subvention, pfui Teufel, weil du musst irgendwie versuchen, deine Läden am Leben zu halten. Und das Ramengeschäft gehört ja auch zur japanischen Esskultur dazu, ist ja ganz wichtig, ne? Mhm. Schon allein, was das für die Moral und für die Gesellschaft tut, ne? Wenn die da einfach jetzt umfallen wie die Fliegen. Aber das darf nicht das Einzige sein, was ihr tut.
Genau.
Nein, natürlich nicht. Also es wurde ja jetzt ein ganz großes Paket angekündigt, übrigens inklusive inklusive Bargeldauszahlung mal wieder. Ne? Kennt man ja von der LDP. Oh, es sind Wahlen. Ja, ja, nach den Wahlen kriegt ihr Geld. Das will man halt wieder machen. Wenn man jetzt allerdings bedenkt, dass es schon extreme Probleme gibt mit den Corona-Darlehens. Man hat ja damals während der Corona-Zeit an einkommensschwache Haushalte sehr schnell Darlehens ausgezahlt. Die meisten davon können übrigens nicht mehr die Darlehen zurückbezahlen. Ganz ehrlich, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Also, ja, das, so wie immer.
Ja, es wird nicht helfen, weil einfach die Preise viel zu schnell steigen.
Naja, das ist dasselbe Problem, was wir immer haben bei diesem Thema ist, es sind immer nur kurzzeitige Lösungen. Deswegen meinte ich ja, Subventionen sind ja schön und gut, ja. Aber wie lange will man das machen? Es muss ja irgendwie eine Lösung für das Problem geben oder zumindest eine Idee, wie man langzeitlich diesen Geschäften hilft. Weil beseitigen wird man das Problem einfach nicht können, vor allem wenn es gerade aufgrund des Klimawandels ist, das lässt sich halt nicht mit den Fingern stippen
und irgendein Gesetz verabschieden. Es ist ja nicht nur das, es ist ja auch der schwache Yen.
Hm.
So, und da geht, also, wie will man den stabilisieren? Na, die Bank of Japan will ja immer noch die Zinsen weiter anheben, das wird ja nochmal einen draufhauen. Momentan schreckt man noch ein bisschen davon ab, aber sie sagen halt auch, nee, wir müssen das jetzt irgendwann machen, das geht gar nicht anders. Ja, doof, ne?
Ja, aber man hat halt keinen Plan. Das ist das Problem.
Richtig, man ist eigentlich ratlos, weil das geht ja nicht erst seit gestern so. Das ist tatsächlich ein Riesenproblem.
Ne, du bräuchtest wirklich jemanden, der sich was traut, auch wenn es nach hinten losgeht.
Ja.
Du, durch Nichtstun passiert auch nichts, ne?
Ganz genau. Aber die aktuelle Situation in Japan ändert das Einkaufsverhalten der Menschen. Man ist eigentlich nicht so dem Second-Hand-Markt zugetan.
Auch wenn er super toll ist in Japan.
Ja, tatsächlich. Aber ja, er ist nicht ganz so beliebt gewesen. Gerade was Lebensmittel übrigens angeht. Auch da ist er eher so, es muss immer perfekt sein. Auch da geht man mittlerweile ein bisschen von ab. Zum Beispiel werden also Produkte, die halt, ja, ich sage es mal, die krumme Gurke wird mittlerweile auch gekauft. was aber auch momentan immer beliebter wird, sind gebrauchte Smartphones. Denn der Markt boomt tatsächlich.
Das ist auch tatsächlich sehr sinnvoll, abgesehen, dass es halt kostengünstig ist. Auch in Hinsicht der Umwelt, weil so die Produktion von so einem neuen Smartphone ist leider meistens sehr umweltschädigend. Deswegen wiederverwenden, refurbished, ist eine super Idee.
Ja.
Ja, ja. Meine Güte, aber ich sehe da gewisse Probleme mit. Da müssen auch die Hersteller wirklich mit hier angegriffen werden, weil du hast ja das Problem mit den Batterien. Die auszutauschen ist für eine Otto-Normal-Person nicht möglich. Ja, aber die Hersteller geben nicht einfach so frei alles heraus, was ein Reparaturshop brauchen müsste, um zu wissen, wie man sein Handy repariert. Bei Apple ist das ein gigantisches Problem zum Beispiel.
Bei Motorola übrigens auch, wie ich gerade feststelle. Ne?
Wobei hat die EU nicht erst kürzlich ein Gesetz verabschiedet, das in naher Zukunft eigentlich sämtliche Hersteller dazu verpflichtet sind, dass ihre technischen Elektrogeräte reparierbar sein müssen, auch für den herkömmlichen Laien zu Hause. Ja, das heißt, eigentlich müssten sie ja austauschbare Akkus, so wie früher, ja wieder einführen, oder?
Ja. Die drücken sich aber halt dort, wo solche Regelungen nicht sind. Ne? In Amerika kämpfen sie ja auch über ihr Recht zu reparieren, ne? Right to Repair. Mhm. Und wenn es in Japan nicht passiert, oh mein Gott, ich glaube, dann werden die Second-Hand-Lagen, wird dann europäische Handys importieren, damit man die reparieren kann.
Oh Gott, dann haben wir einen Engpass. Um Himmels Willen, Japan, mach was.
Könnte tatsächlich passieren, ne? Ja, es ist halt schon eine Situation, wo man ganz ehrlich sagen muss, es ist gut, dass sich das mittlerweile wandelt. Der Grund dafür ist halt schade, weil klar, es geht natürlich ums Geld sparen. Ne?
Ja. Und meistens sind die Handys ja auch noch okay. Es ist ja meistens nur der Akku, der irgendwie so Probleme macht oder wenn das Glas mal kaputt ist. Das sind eigentlich Dinge, die lassen sich theoretisch recht einfach auswechseln, wenn man weiß, wie und wenn man das richtige Werkzeug dafür hat.
Ja, ja. Ja. Ich meine, eine andere Sache ist Software. Wenn die Firmen nicht lang genug Updates für die Handys geben, dann wird es halt kritisch, wenn du Sachen machst wie Online-Banking oder so.
Das ist übrigens auch so ein Unding, ne?
Ja.
Dass sie einfach irgendwann, ja, wir sind jetzt bei Android, weiß ich nicht, wo sind wir eigentlich gerade, 15 oder 16? Ich habe keine Ahnung.
Ich habe keinen Überblick.
Na, wenn ich dazu überlege, boah, ich habe noch 13 bei mir auf dem Handy, doch, ich glaube, bin mittlerweile bei 13. Also, ah, Mann, ey, gib doch mal ein Update raus. Ist ja fürchterlich sowas.
Egal, so. Wie schrecklich ich Apple finde, die sind dort besser. Die haben tatsächlich für jede ihre Handys mindestens so 5-6 Jahre Softwareunterstützung.
Ja, und auch 5-6 Jahre jedes Mal neue Probleme.
Ja, ist auch wahr. Mann, ey.
Na, das ist ungefähr wie bei Windows. Wenn du Windows-Update machst, kannst du dir das nicht mehr sicher sein, ob der Rechner noch funktioniert. Ja. So ungefähr ist das bei Apple mittlerweile ja auch. So, nächstes Thema. Touristen in Japan können sich ganz schön daneben benehmen, ne?
Ja, leider.
Wir hatten da ja letztens erst den Österreicher, der der Meinung war, ein Tempel ist auch ein guter Ort, um Sex zu haben. Tja, und jetzt hatten wir mal wieder eine Gruppe von Jugendlichen, die der Meinung sind, Tanzvideos in einem Zug aufzunehmen, ist eine ganz tolle Idee. Das wiederum sieht der Bahnbetreiber jetzt allerdings anders und hat rechtliche Schritte eingeleitet. Weil das ging dann wohl doch zu weit. Und zwar ging es darum, dass am 16. Oktober sich 10 ausländische Touristen beim Tanzen im Zug gefilmt haben. Und im Video sieht man halt ziemlich deutlich, dass andere Fahrgäste das nicht ganz so toll fanden. Und der Bahnbetreiber sagt halt, hey Leute, wir dulden kein gefährliches oder störendes Verhalten in unseren Fahrzeugen. Weil das einfach den sicheren Betrieb beeinträchtigt und wir unterbinden das lieber direkt und leiten gleichrechtliche Schritte ein, damit sowas nämlich nicht zur Gewohnheit wird. Und die Gruppe hat an dem Tag übrigens anscheinend wirklich nur TikTok-Videos drehen wollen oder Instagram oder wo auch immer. Denn das hat sie auch in Shibuya übrigens gemacht, kam auch nicht so toll an. Auch da wird gerade überlegt, ob man da nicht vielleicht doch rechtliche Schritte einleitet. Und auch in Asakusa waren sie unterwegs. Das kam auch nicht so gut an. Ah, und das rückt mal wieder so richtig schön das Problem, dass sich einige Touristen einfach nicht benehmen können in dem Vordergrund. Denn mittlerweile ist das ja, muss man leider sagen, ziemlich häufig. Denn auch Anfang Oktober gab es einen Fall, da war eine Chilenin der Meinung, Klimmzüge an einen Tori-Schrein zu machen und zu filmen.
Also es ist nicht unbedingt eine Touristenkrankheit, es ist halt die Influencer-Krankheit, ne? Ja, die sozialen Medien-Krankheit. Aber ich frage mich jetzt, ob das wirklich bei Touristen mehr verbreitet ist als bei Japanern oder ob sie einfach nur hier sagen, ach, das waren Touristen, war halt ne, die Ausländer.
Nee, es ist tatsächlich, also man muss ehrlich sein, es ist tatsächlich bei Touristen weit verbreiteter als bei Japanern selbst. Also okay. Wenn ich mir so zumindestens auf Instagram die Videos anschaue von Japanern, da sehe ich so einen Blödsinn in der Regel sehr, sehr selten. Also klar, kommt auch vor. Es gibt da auch Leute, die wollen halt unbedingt medial Aufmerksamkeit generieren.
Stichwort Sushi ablecken.
Oh ja, Stichwort Sushi ablecken. Aber zumindest ist da der Respekt gegenüber immer noch ein bisschen größer.
Ja, ich denke, es ist auch so ein kulturelles Ding, weil ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwo in New York in der U-Bahn sitzt oder so, dann ist es eigentlich nicht so ungewöhnlich, dass da irgendwie Leute sind, die, weiß ich nicht, Musik anhaben oder irgendwas Merkwürdiges passiert. Ist übrigens keine Entschuldigung dafür, dass man das in Japan macht. Aber auch zum Beispiel mit dem Tori-Tor, manchen Leuten ist gar nicht bewusst, was die überhaupt für eine Bedeutung haben. Die denken halt, oh, naja, es ist halt so ein schickes Ding, was hier in der Gegend rumsteht. Ja, und nee. Den Leuten fehlt es halt einfach massiv an Feingefühl, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, also ich meine, wenn sie in der Kirche reingehen und sich dann an die Jesus-Statue hängen, um daran hier irgendwie Sport zu machen, dann würden sie kapieren, dass es für ein Arsch ist, ne? Aber,
ja.
Ne?
Aber ich meine, wenn das, wie gesagt, so ein, das, ich habe das Video auch gesehen, das war halt so ein, ich weiß nicht genau, wo es war, aber es war halt so ein Weg, der war halt auch mit so Tori-Toren dekoriert, wie man das halt so kennt. Und wenn man halt nicht weiß, was das ist, denkt man sich, oh naja, ist halt eine nette architektonische Kunstinstallation.
Ja, aber es war erstens ein extrem belebter Weg und ich frage mich halt immer, wer kommt da bitte auf die Idee, da dann Klimmzüge zu machen, während da Leute rumhopsen? Und auf der anderen Seite ist einfach vielleicht mal nachdenken, man ist in der Öffentlichkeit, vielleicht ist ein Tor, was da steht, nicht als Sportgerät gedacht. Also ich glaube jetzt nicht, weil wenn keiner da Sport macht, dann wird es wahrscheinlich kein Sportgerät sein.
Deswegen meine ich, es fehlt den Leuten, glaube ich, einfach nur so an kulturellen Feingefühl. Wie gesagt, ich will denen gar nichts Böses nachsagen, bis auf wenigen Leuten, über die wir auch schon gesprochen haben und deren Namen ich jetzt nicht wiederholen will, weil sie die Aufmerksamkeit nicht verdient haben. Aber Ja, ich meine, wir haben auch so Leute, die dann denken, es ist so wie cool, an den Kölner Dom zu pinkeln.
Oh,
oder auf
ja,
irgendwie.
Ja, stopp, da muss man sagen, das ist dann Karneval, das ist noch was anderes. Das ist nicht für die Social-Media-Geschichten. Ne?
Aber wie oft ich schon gehört habe, dass irgendwelche Touris dachten, es sei lustig, vor dem Brandenburger Tor den Hitlergruß zu zeigen und sie sich nicht bewusst waren, dass das bei uns sehr teuer werden kann. Also es ist so mein Lieblingsbeispiel, weil dann ist immer so, upsi, ach, das ist verboten. Ja, wusste ich gar nicht. Oh, dass die Leute sind beleidigt deswegen. Wusste ich nicht. Oder Leute, die auch zum Beispiel das Denkmal gleich nebenan da auch als Influencer-Gymnastik-Fotomotiv nehmen.
Ja, wir hatten das ja auch schon, Holocaust-Gedenkstätte und so weiter, wo man echt so denkt, aber Leute, wenigstens mal für 2 Meter nachdenken wäre vielleicht hilfreich. Aber wenn es so dumm ist wie ein Bergfahrt oder, weiß ich nicht, Wanderweg, also dann tut es mir leid, da ist dann wirklich Hopfen und Malz verloren. Und man muss mal ehrlich sein, viele machen es einfach auch nur, damit sie überhaupt Content produzieren. Weil klar, wenn man auf Social aktiv ist, man hat ein paar Follower und so weiter oder sogar ein paar mehr, da kommt man leider auf die blödesten Ideen, weil man muss ja Content produzieren. Der Druck ist nun mal da und der Druck ist hoch, tatsächlich. Das hört man ja auch immer wieder. Und da kommt man einfach auf die bescheuerten Ideen, weil man dann einfach in dem Moment nicht nachdenkt.
Ja,
deswegen meine ich ja, vorher erstmal gucken und dann vielleicht machen.
Ja, Banks, ich kann schon nachvollziehen, woher dein eines Argument kommt, weil ich habe zum Beispiel auch mal ein Video gesehen von einer ganzen Tanztruppe, die in der New Yorker U-Bahn da in einem leeren Gleis dann eine Tanzvorstellung so improvisiert hat und gefilmt hat. Das war absolut der Wahnsinn, ne? Und klar, in so einer Stadt wie New York, wo halt dann so künstlerische Aktionen überall an jeder Straßenecke irgendwie zu finden sind, mit lauter wilden Leuten, die was ausprobieren, da kann ich mir schon vorstellen, wenn irgendjemand denkt, boah, das sind meine Helden, ich möchte es nachmachen, ich möchte in jeder U-Bahn der Welt in einem leeren Gleis eine Tanzvorstellung verabstalten, aber das geht halt nicht bei jedem Land gleich
ja,
so.
Ja,
ne?
Deswegen, das ist ja, deswegen meine ich ja, vorher informieren und
also,
gucken.
Also, ich sag's mal so rum, ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Leute, die in Japan diesen Blödsinn für Reels machen, das in China nicht machen würden.
Es kommt drauf an, glaube ich, ja.
Nein, da bin ich mir ziemlich sicher, das würden sie in China nicht machen. Garantiert, weil jeder weiß, in China ist das eine verdammt blöde Idee.
Ja, na gut, ich meine aber auch so, China hat als Reiseland auch, glaube ich, einen ganz anderen Status. Also wer nach China reist, weiß meistens, dass er auf Schritt und Tritt beobachtet wird und überwacht wird. Jetzt noch nicht mal im negativen Sinne, die haben einfach wahnsinnig hochmoderne Überwachungssysteme an jeder Straßenecke. Das ist bei denen ganz normal. Man muss noch nicht mal was angestellt haben. Japan ist es halt nicht, deswegen, es heißt immer, Japan ist ein sehr offenes, ein freundliches Land zu Touristen und das stimmt auch, aber man muss sich halt auch so ein paar Regeln halten und ich denke, jedes Video oder jedes zweite zumindest, was ich gesehen habe, so 5 Dinge, die man wissen sollte, bevor man nach Japan fährt, ist, halt die Klappe in einem Bahnhof und in einem Zug, mach keine Musik an, benimm dich, setz dich hin und sei nett, mehr musst du nicht machen. Aber selbst das schauen sich anscheinend manche Leute nicht an, also ja.
Ja, man muss aber auch dazu sagen, auf der anderen Seite wird das Ganze auch ein bisschen von einigen Japan-Influencern sehr stark
übertrieben,
in Anführungsstrichen einmal übertrieben und zum anderen auch gefördert, weil also es gibt sehr, sehr viele von diesen Japan-Influencern, die über das Land so berichten, als, weiß ich, fliegen Einhörner durch die Gegend und so weiter und so fort. Und die erzeugen allgemein sehr, sehr falsches Bild. Es gibt sehr gute, das will ich gar nicht abstreiten. Aber zum Beispiel gibt es auch dann Leute, die eben, ja, Japan, das ist dann alles so homogen etc. bla bla und so weiter und so fort. Und das ist so ein Problem, der ganze Wulst, der einem da entgegenkommt, als Laie, jetzt mal ganz doof gesagt, ist das unheimlich schwer, wirklich ein klares Bild zu bekommen von dem Land. Das ist ähnlich auch wie in Deutschland. Hier wird ja größtenteils immer nur über Verbrechen, AfD, Nazis etc. bla im Ausland berichtet. Wie es halt hier wirklich ist, ist halt unheimlich schwierig.
Ja, man muss sich halt dann wirklich informieren, ne? Und nicht das erstbeste Video bei TikTok oder Instagram anklicken.
Ja, da fällt mir ein,
ich habe letztens gehört, gesehen im Video, dass es unhöflich ist und unangemessen, dass man als Tourist in Japan mit kurzen Hosen rumläuft, weil es kulturell nicht akzeptabel ist in Japan. Das war mir auch ganz neu, das habe ich noch nie gehört und das ist natürlich Blödsinn. Man kann als Tourist mit kurzen Hosen durch die Gegend laufen, das ist Bullshit.
Aber das andere Problem ist halt, je mehr Touristen sich daneben benehmen, desto mehr geht oder schneller geht auch die Toleranz zurück. Weil ich meine, Touristen sind sowieso schon so ein No-Go-Thema, weil die mittlerweile echt an vielen Stellen ziemlich nerven. Und benehmen sich jetzt auch noch daneben, das kommt gar nicht gut an.
Das ist leider wahr.
Und das ist halt sehr schade.
Ja, das ist also ein gewisser, eine Ablehnung ist, das kennt man ja auch schon aus der Vergangenheit mit Amerikanern, ne? Also die haben leider bis heute in vielen Gegenden nicht den besten Ruf, muss man sagen.
Ja gut, aber daran sitzt auch größtenteils selber schuld. Das ist ähnlich so wie die Deutschen auf Mallorca, ne?
Das stimmt, aber trotzdem ist das halt so eine Sache, ne? Da benehmen sich mal ein halbes Dutzend Leute daneben und dann hat halt natürlich der ganze restliche Land den Ruf an der Backe.
Das ist richtig. Und man darf ja nicht vergessen, es gibt natürlich auch ganz, ganz viele, die sich vorher informieren und sich in Japan auch vernünftig benehmen, weil sie einfach Respekt vor anderen Kulturen haben. Ja, diese Menschen gibt es auch noch.
Hey, es ist halt eine kleine Zahl, aber dadurch, dass sie sich halt meistens selbst filmen bei dem Bullshit, den sie veranstalten, wird das natürlich auch bekannter, ne?
Richtig. Und deswegen hoffen wir einfach mal, dass Japan größtenteils nicht von Influencern überflutet wird. Das wäre jedenfalls sehr nett.
Ja.
Also die paar Sachen, die da schon waren, das haben schon gereicht, um mir extreme Kopfschmerzen zu bereiten, wenn ich darüber schreiben muss. So, Japan ist ja innovativ, ne?
Es versucht es öfters, ja. In manchen Bereichen ist es sogar uns voraus, ne?
Richtig, und in einem Bereich ist es uns jetzt sogar extrem voraus, denn Japan hat jetzt ermöglicht, dass digitale Gehaltszahlungen möglich sind.
Jo.
Und zwar können Gehälter mittlerweile auch über PayPay ausgezahlt werden. Das ist eine ganz beliebte Zahlungs-App in Japan. Und das ist jetzt die erste Zahlungs-App, die dafür freigegeben worden ist. Und zwar kann man sich bis zu 200.000 Yen, also 1.229 Euro des Gehaltes, über die App auszahlen. Das Ganze soll den digitalen Zahlungsverkehr fördern und natürlich auch die Wirtschaft damit stärken, weil dann ist die Bereitschaft wahrscheinlich da, um mehr Geld auszugeben oder so. Keine Ahnung. Und das ist halt eigentlich eine ziemlich gute Idee, muss ich sagen. Um Kritikern entgegenzugehen, also die haben halt im Vorfeld gewarnt, dass eben Arbeitnehmer Geld verlieren können, wenn der Betreiber pleite geht oder das digitale Konto gehackt wird, weil eben digitale, ich nenne sie jetzt mal Bank, sind nicht direkt so stark verpflichtet, Rücklagen zu bilden, wie zum Beispiel jetzt eine stationäre Bank. Hm. Aber da achtet man tatsächlich drauf. Es gibt nämlich ein Prüfverfahren, das dauert ein Jahr und da wird alles auf Herz und Niere geprüft. In Japan sind derzeit 85 digitale Zahlungsdienstleister registriert und sehr, sehr viele haben auch schon beantragt, jo, hier, wir wollen da mitspielen. Und übrigens noch eine Sache, ein Arbeitnehmer kann sich aussuchen, ob er das Geld digital oder nicht digital, also standardmäßig haben möchte.
Nur so fürs Verständnis unserer Hörer, PayPay kann man sich so ein bisschen wie PayPal, glaube ich, vorstellen, oder?
Ja, nur ein bisschen innovativer.
Ja, ja, aber im Prinzip, das Konzept ist fast das Gleiche.
Ja, das Konzept ist fast, ja, kann man so sagen.
Ja, im Fachjargon, glaube ich, nennt man das Fintech. Ne? Moderne Finanztechnologie. Und ich versuche immer noch, mir im Kopf so klar zu machen, wo da die Vorteile liegen, direkt.
Insbesondere tatsächlich für Ausländer ist das ein Riesenvorteil. Es ist nämlich günstiger, zum Beispiel über PayPal Geld ins Ausland zu schicken, als über eine Bank.
Man spart
schlicht und ergreifend Geld.
Ach, okay, für all die, die in Japan arbeiten für kurze Zeit oder für längere Zeit es vorhaben, also aus dem Ausland. Okay, das ist natürlich, könnte für die Zukunft sogar hilfreich sein, wenn wirklich Japan mal es hinkriegt, attraktiv zu sein für
auf der anderen Seite geht es halt auch darum, dass man eben den digitalen Zahlungsverkehr in Japan fördern möchte, weil die Japaner sind da Deutschland übrigens sehr ähnlich. Man klebt irgendwie am Bargeld, weil Freiheit. Nein, okay, dieses Freiheitsgebrülle, glaube ich, das ist echt nur das Deutschland. Man möchte halt eben dadurch erreichen, dass eben ich sage jetzt mal, der Zahlungsverkehr besser abgewickelt werden kann.
Ja, ich meine, es wird einigen Leuten auch den Gang zur Bank ersparen. Und ich habe ja über Japan einige positive Dinge zu sagen, aber über die Banken nicht unbedingt. Die sind langsam und kompliziert. Wenn du überlegst, ne, dass deine verdammte Rechnung zu bezahlen jederzeit in dem 24-Stunden-Kombini ohne Probleme möglich ist, ne? Egal ob mit Person oder mit Apparat. Und bei der Bank gehst du da rein, brauchst eine Stunde, bis du es gemacht hast, und musst drei oder vier Formulare ausfüllen für so eine Überweisung. Also, ja, da ist sowas schon besser. Ne?
Ja, da kommt noch eine andere Sache hinzu. Digitaler Zahlungsverkehr ist auch sehr praktisch in Gegenden, wo halt eben keine Bankfiliale mehr ist. Denn auch in Japan sterben gerade auf dem Land Bankfilialen aus, auch wenn sie versuchen, das irgendwie noch am Leben zu erhalten. Aber es wird halt immer schwieriger, weil die Kosten einfach hoch sind und die Kunden rar. Da ist es natürlich auch gar nicht so schlecht, muss man ganz ehrlich sagen, weil man einfach gar nicht mehr Bargeld abheben muss. Weil die Akzeptanz mit, also digital zahlen zu können, ist in Japan wirklich groß.
Ja, ja, ja.
Also wenn ich jetzt überlege, ich denke jetzt mal an meinen Lieblingsbäcker hier unten bei mir im Haus. Ich glaube, der wird das in seinem Lebtag nicht hinkriegen, dass ich da endlich mal vernünftig mit Karte bezahle. Ich muss jedes Mal zur Bank rennen, die weit weg ist, nur wenn ich sonntagmorgens mal Brötchen holen möchte. Na, fürchterlich.
Das erinnert mich daran, dass unser Bäcker um die Ecke, der hat sogar eine Guthabenkarte für Kinder. Weil gleich um die Ecke ist so eine Grundschule. Das heißt, die Kinder können von ihren Eltern so ein Kärtchen bekommen, dann kriegen sie, weiß ich nicht, die Woche 5 Euro raufgezogen und dann gehen sie zum Bäcker und können damit gleich bezahlen. Ganz einfach, easy peasy.
Schöne Idee.
Ja, finde ich super, sollten wir machen.
Ich meine, gut, ich habe hier auf der Straße mittlerweile eine Rösterei, da kannst du nur noch per Karte zahlen, die nehmen schon gar kein Bargeld mehr.
Na gut, nur Bargeld los finde ich halt auch ein bisschen unpraktisch. Nein, man sollte schon beides. Ich muss meinen 2,50 Kaffee nicht mit Karte bezahlen. Das finde ich ein bisschen albern.
Richtig, muss man definitiv nicht. Also gerade bei kleineren Läden finde ich es auch gerechtfertigt, wenn die sagen, okay, hier 10 Euro, ab da kannst du Karte, davor bitte nicht. Weil klar, es sind immer noch mit Kosten verbunden. So, die sind nicht so hoch, wie viele Betreiber immer gerne als Grund angeben. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Weil das ist echt übertrieben. Aber ja, es sind nun mal Kosten da und die sollen ja auch gedeckt werden, um Himmels Willen. Na, aber trotz allem sollte man die Möglichkeit schaffen, weil es ist, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal ältere Menschen. Die können nicht mal eben dann auch noch, wenn sie jetzt sich gerade das Treppenhaus runtergequält haben, zur Bank stiefeln, um extra Geld für Schrippen, extra Geld für Brötchen zu besorgen. Wie komme ich jetzt auf Schrippen? Eieiei. und dann da wieder zurückstiefeln und so weiter. Das ist für manche halt leider nicht so einfach. Und ich finde, das ist einfach ein Service. Und den könnte man ruhig mal anbieten. Das kann nicht schaden. Selbst mein Bütchen hier um die Ecke hat es mittlerweile gerafft und Kartenzahlung nach 3 Jahren Belaberung von mir eingeführt. Danke übrigens dafür. Und ja, ich weiß, er hört uns zu.
Digitalisierung.
Naja, ich sag's mal so, es macht immer dann Sinn, wenn man halt wirklich größere Summen bezahlt. Weil ich finde zum Beispiel Restaurants, Alman, die gerade vielleicht eine etwas höher gestochene Karte haben und dann sagen, ja, wir haben keine Karten bezahlt. Stell dir mal vor, du sitzt da mit 5 Leuten und hast für 250 Euro gegessen. Ja, ich weiß nicht, ob ich mit so viel Bargeld durch die Gegend rennen will in gewissen Gegenden.
Ja, es gibt da aber auch noch ein ganz anderes Problem. Gerade bei Restaurants ist der Steuerbetrug extrem hoch.
Ah, okay.
Gerade was Bargeldzahlung angeht, da ist ja immer so eine Sache, da muss man schon, oder guckt das Finanzamt mittlerweile auch ein bisschen genauer hin, jedenfalls wenn es das leisten kann, weil das einfach wirklich eine irrsinnig hohe Betrugsrate da ist. Und halt, wie gesagt, die Aussage, ja, Kartenzahlung ist so teuer, ist halt totaler Kokolores. Auch Bargeld kostet Geld, denn Bargeld muss eingezahlt werden. Und dafür zahlt man mittlerweile auch ordentlich. Das machen die Banken nämlich nicht mehr kostenlos.
Das stimmt, gerade Kleingeld ist echt teuer, wenn man das abgeben will. Was ich total doof finde, vor allem für Kinder. Weil was soll denn der kleine Timmy, wenn er da sein Sparschwein einzahlen will?
Ja, ich glaube, beim Spartag ist das kostenlos, wenn ich mich nicht irre. Aber das zählt
ja nicht für Unternehmen. Das kommt drauf an, ja.
Na, es ist halt einfach so, nein, es ist für Unternehmen von beiden Seiten her nicht kostenlos. Die Kosten, ich glaube, die liegen sogar gleich, wenn ich mich gerade nicht irre. Also ist das mal wieder eine typische Ausrede. Und in Japan ist es halt so, die Menschen lieben halt ihr Bargeld, warum auch immer. Gut, jeder hat einen Fetisch. aber die Regierung möchte halt eben fortschrittlicher werden und sagt halt eben, Leute, wir müssen das halt wirklich fördern, weil es ist halt einfacher, schneller.
Ja.
Und nein, ich weiß, es gibt diese Skeptiker, die dann sagen, ja, Kontrolle und so weiter und so fort. Mein Gott, jede Transaktion kann mittlerweile nachverfolgt werden. Übrigens, wahrscheinlich hört ihr uns gerade über Spotify oder YouTube oder so und dann sagen wir auch mal ehrlich, eure Daten sind sowieso schon unterwegs im Unternehmen. naja, es ist so. Na, also, es gibt eigentlich nichts, was dagegen spricht. So, kommen wir zum letzten Thema, bevor wir uns um die Monatsvorschau kümmern, beziehungsweise Matze sich um die Monatsvorschau kümmert. Jung. Ihr kennt ja den Anime-Tourismus, schätze ich mal, ne?
Man hat davon gehört.
Ja, das ist so eine Randerscheinung in Japan, ne? Also sprich, reale Schauplätze, die in Anime vorkommen, werden regelmäßig in Japan von Touristen überrannt. Und ja, sie werden wirklich überrannt. Aber Anime-Tourismus ist auch gerade für kleinere Regionen oder beziehungsweise ländliche Regionen sehr praktisch, um Touristen anzulocken, denn die haben vom Massentourismus in der Regel nichts. Denn der Massentourismus spielt sich eigentlich nur in bestimmten Regionen ab, also sprich Tokio, Kyoto, Osaka und so ein bisschen was dazwischen. Okay, Hokkaido hinten bestimmt auch nochmal hier und da, aber es konzentriert sich halt eher auf größere Städte. Und jetzt hat sich eine japanische Stadt gedacht, ach, naja, wir könnten ja mal was machen, um eben Anime-Touristen anzulocken, und hat mal rotzfrech eine Webseite online gestellt, wo eben reale Schauplätze aus vielen Anime und Romanen aufgelistet werden. Und das Schöne ist, die Webseite ist auch auf Englisch und sie hat super Erklärungen drauf. Wir verlinken euch das Ganze natürlich wieder. Denn jeder Ort wird auf einer Karte mit Kommentaren eben dargestellt.
Hier die Auswahl dieser ganzen Serien, die zeigt allerdings eher so eine japanische Richtung, weil ja, das sind Klassiker aus Japan, die außerhalb von Japan nicht so bekannt sind.
Ja, das kommt noch erschwerend hinzu.
Ja, ich meine, vielleicht ist das auch beabsichtigt, vielleicht wollten sie halt nicht den heißesten neuen Kram haben, weil sonst wären sie vielleicht überrannt.
Das erlebt man ja gerade dank The First Slam Dunk zum Beispiel. Ja, ja. Ne? Da gibt's ja dann an Örtchen, wow, oder wie war das noch mit den Gleisen, die wie Ghibli-Film-Gedönster aussehen? Ich glaube, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen.
Ja, da gibt's aber auch mehrere in Japan, die da irgendwie als das große Fotomotiv gesehen werden. Ich glaube, mit Lucky Star war auch mal eine Sache, wo wahnsinnig viele Touristen hingerannt sind.
Und natürlich Suzuma, ne? Nicht vergessen.
Ja, Love Life, solche Sachen, ne? Und da gibt's viel.
Ja, da gibt's sehr viel. Aber es ist halt tatsächlich lohnt, weil es gibt viele Fans, die tatsächlich nur deswegen nach Japan reisen.
Ja, und vor allem ist es die Chance, dass halt auch mal abgelegenere Gegenden so ein bisschen was vom Tourismus, wie gesagt, abbekommen.
Richtig, denn die Initiativen der Regierung greifen irgendwie aktuell noch nicht so ganz so gut. Man hat plant ja, den Tourismus ein bisschen breiter zu fächern, dass sie halt einfach auch woanders mal in Japan zur Abwechslung hinfahren und nicht Kyoto überrennen zum Beispiel, was ja aktuell der Fall ist, aber das funktioniert halt momentan noch nicht so gut.
Ja. Also es ist schon eine clevere Sache, weil du verbindest ja nicht unbedingt etwas mit einem Ort in Japan, den du nicht kennst. Nur weil er schön aussieht, denkst du nicht gerade, oh, da muss ich unbedingt hinfliegen, um das zu erleben. Aber wenn du irgendeine Verbindung hast, wie aus den Unterhaltungsmedien, die du gesehen hast, dann ist das schon mal stark, ne?
Ja, definitiv.
Und weil es muss ja nur dich anlocken, ne? Die wahren Ort kannst du ja dort erleben, ne?
Richtig. Und wenn man sich vor allen Dingen dann auch noch vorbereitet, dann könnte das sogar funktionieren.
Ja.
Also zwecks des Falls haben wir doch überrannt. So, kommen wir dann mal zur Monatsvorschau. Das bedeutet, Matze, übernehmen Sie.
Jawohl. November, er steht vor unserer Tür. Und wir haben ein paar Events noch. Einmal haben wir ein leicht verspätetes Halloween-Event, das Kaidan Matsuri, das vom 2. November bis 3. November läuft. Das ist allerdings nur ab 18. Ja, also nur für Erwachsene. Da könnt ihr euch bei der Webseite informieren. Wir haben das eingestellt, aber es gibt noch kein Ticket vor Verkauf, der ist noch nicht angelaufen. Dann haben wir eine schöne Galerieausstellung, fängt am selben Tag an, am 2. November und geht bis zum 24. Und zwar werden da die Bilder der Künstlerin Yuko Hübner ausgestellt, die Acrylmalerei hat. Das ist in der Ateliergalerie Kraft in Meerbusch-Osterrath. Da haben wir auch eine Verlinkung für euch bei uns im Artikel drin. Dann am 3. November ist immer noch was los, und zwar in München. Da ist die Japan Duld 20, japanischer Winterdesignmarkt. Da gibt's die Tickets für 15 Euro online. Es gibt keine Tageskasse. Also ihr müsst sie online vorher holen, sonst kommt ihr da nicht rein. Am 9. November geht's weiter mit der Manga- und Comic-Convention in Münster, in der Stadthalle in Münster. Da kostet der Eintritt 6 Euro. Und dann haben wir erst wieder am Ende des Monats Veranstaltungen. Und zwar am 30.11. ist ein Workshop Winter-Ikebana in Bielefeld im Hotel Lindendorf. Die Kosten dafür sind 24 Euro, aber eine Anmeldung ist dringend und zwingend erforderlich. Die Webseite, wo ich anmelden kann, ist wieder bei uns im Artikel drin. An demselben Wochenende ist auch die Comic-Con in Stuttgart vom 30.11. bis 1.12. auf dem Messegelände Stuttgart. Die Tickets dafür müsst ihr auch online bestellen. Obwohl, ich glaube, da gibt es auch Tageskasse, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, da gibt es auch Tageskasse.
Ja. Gut. Gehen wir zum Fernsehprogramm. Da ist diesmal eine ganze Menge mit Bahnreisen dabei. Macht den Anfang am 1. November an Dreisat. Bahnknoten Kanazawa, Japans Westküste. Kanazawa ist auf der Seite des japanischen Meers, also nicht auf der Pazifikseite. Das ist, wenn du von Nagoya direkt eine Spur nach Norden gehst, bis du an die Küste kommst. Da kommst du zu Kanazawa. Und dann haben wir als Nachfolger davon, da ich am Samstag, den 2. November auf Dreisat Hakata Station, Highspeed, Luxus und Höflichkeit. Also mehr Züge. Am 3. November, am Sonntag darauf, läuft ins ZDF Neo Weltensaga 2 die Schätze Japans, wo es um die UNESCO-Welterbe-Schätze gibt, die es in Japan zu finden gibt. Das wird am 6. November und 9. November nochmal wiederholt. Und dann ist lange Zeit nichts, bis am Ende des Monats, am Freitag, den 22. auf Arte, die Welt der Brücken auf Schienen übers Wasser kommt, wo es natürlich auch wieder um Züge geht, aber besonders um die Seto-Brücke, die die Shikoku-Insel und die Hauptinsel von Japan, die Honshu-Insel, miteinander verbindet und dabei über viele kleine einzelne Inseln geht. Als letztes haben wir dann am 29. November die Sendung Japan kommt auf die Bucketlist, wo zwei Filmemacher, die Nina Heinz und der Felix Leichum, das Land ja so ein bisschen auf jugendliche und lustige Art und Weise erkunden. Dann gehen wir zu Netflix rüber. Bei Netflix haben wir immer noch eine ganze Menge Simulcasts am Laufen. Das sind 5 oder 6 Stück. Letzte Woche haben wir darüber geredet. Aber es gibt auch Neues. Ab dem 1. November kommt iShield 21, eine Sportserie übers Rugby. Und auch The Promised Neverland Staffel 2 läuft auch ab 1. November an. Und dann haben wir auch noch mal ein paar Realfilm-Serien aus Japan. Am 5.11. ist da Staffel 2 von Love Village, was im Endeffekt so eine Dating-Serie für Senioren ist.
Ist ja auch ganz süß, ne? Jeder will etwas Liebe.
Ja. Und am 14. November fängt Beyond Goodbye Staffel 1 an, was so ein Drama ist, auf Romanen basiert. Am 21. November ist dann nochmal ein bisschen Science-Fiction dabei mit Tokyo Override. Das ist ein Cyberpunk- und Hacker-Anime. Da freue ich mich drauf. Und ein Termin ist noch offen. Mononoke, der Movie. Also der Kinofilm, der erste zur der Mononoke-Umsetzung, Phantom in the Rain. Der soll noch im November kommen, aber Netflix weiß noch nicht wann.
Okay.
Ja, das ist eine Serie aus, ich glaube, 2007 oder 2008, ziemlich alt und eher anspruchsvoll.
2007, 2008, ach, schon alt.
Das wird jetzt wiederbelebt, ne? In einer Filmreihe, 3 Filme sind geplant, da bin ich mal gespannt drauf. Dann haben wir noch ein paar Bücher, ne? Am 4. November kommt heraus von Shiori Ota, das kleine Café der zweiten Chancen, wo du für 4,5 Minuten lang in die Vergangenheit zurückgeschickt werden kannst, solange wie die Besitzerin des Cafés braucht, um dir einen Kaffee zu machen, um dort eine Entscheidung, die du bereust in deinem Leben, rückgängig zu machen. Also gehört im Endeffekt zu dem Café-Genre. Da gibt es einige Romane, die wir in letzter Zeit da vorgestellt haben. Ne? Und dann am 8.11. Kommt von Kerstin Fels Fettnäpfführer Japan heraus in der Taschenbuchvariante. Die gebundene Version ist von 2010. Also das ist schon ein etwas älteres
Buch. Ja, aber die Fettnäpfchenführer sind immer ziemlich gut.
Und auch hilfreich. Ne?
Ja.
Wo wir das Thema ja heute sehr breit hatten, ne?
Ja, ja. Passend. Sehr passend. Am selben Tag kommt raus von Atsuko Ikeda Utsumami, japanische Tapas, wo es um alle möglichen Snacks geht, die man in der japanischen Küche herstellen kann. Das fand ich auch sehr interessant, deswegen habe ich die Liste mitgenommen. Und wie bei allen anderen Sachen haben wir in der Mitte des Monats eine lange Pause, bis es dann am Ende des Monats weitergeht. Am 25.11. kommt heraus von Ryu Murakami Coinlocker Babies, was eine ganz wilde Geschichte ist.
Oh, ist es,
ja.
Sorry, ich wollte gerade sagen, ist das das Buch auf den gleichnamigen Film?
Kann sein. Es geht um zwei junge Babys, die in Schließspenden eingesperrt werden. Die werden dann gerettet und wachsen zusammen im Waisenhaus auf. Und als sie erwachsen sind, machen sie sich auf die Suche nach ihren Eltern, um sich zu rächen.
Ja, ja, das ist
wilde Angelegenheit.
Das kann ich nur empfehlen. Tolles Buch, interessante Geschichte und auch ein interessantes Phänomen aus der Zeit von Japan, was sogenannte Coin-Locker-Babys sind. Ja. Sollte man sich vielleicht auch mal
durchlesen. Als letztes haben wir noch mal etwas anspruchsvollere Literatur. Und zwar am 29.11. kommt von Yukio Mishima der Held der See heraus bei uns. Yukio Mishima ist eine sehr wichtige Person der japanischen Literaturgeschichte und ein völlig Wahnsinniger. Also dem seine Story sollte man auf Wikipedia mal nachlesen, ist unglaublich. Aber seine Bücher sind unglaublich geschrieben. Deswegen.
Ja, Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander.
Ja, wirklich. Gut, das wär's dann für heute mit der Monatsvorschau.
Wie immer findet ihr alle ISBN-Nummern, Links etc. und so weiter in der Podcast-Beschreibung oder im zugehörigen Artikel bei sumika.com. Allgemein können wir euch empfehlen, immer schön auf sumika.com Artikelchen zu lesen,
jo,
und die Werbung anzuklicken, zwinker, zwinker. Oder uns bei Google News abonnieren oder bei YouTube oder wo ihr uns auch immer hört. Würde uns wahnsinnig freuen. Ansonsten wünschen wir euch wie üblich eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.
Tschüss.